Hey, herzlich willkommen im Andreas Klippe Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast.
Wir haben doch gute Leute vor Ort. Warum läuft es trotzdem nicht? Diesen Satz höre ich seit über 20 Jahren von deutschen, österreichischen und Schweizer Unternehmen im Maschinenbau, in der Medizintechnik, in der Gebäudetechnik, im Hochwasserschutz und fast immer dann, wenn Projekte in Asien oder im Mittleren Osten nicht so laufen wie geplant. Die Technik stimmt, die Motivation stimmt, das Budget ist da und trotzdem Verzögerungen, Missverständnisse, Frust auf beiden Seiten. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Technischer Vertrieb International. Mein Name ist Andreas Klippe und heute sprechen wir über ein Thema, das unbequem ist, aber entscheidend. Warum westliche Führungskonzepte in Asien oft nicht funktionieren. Nicht aus Arroganz, nicht aus kultureller Überheblichkeit, sondern aus ganz praktischer Erfahrung. Aus Projekten in mehr als 20 Ländern allein in Asien, nämlich aus meiner praktischen Erfahrung, weil darüber möchte ich reden. Also bleiben Sie dran, denn am Ende dieser Episode wissen Sie nicht nur, warum es scheitert, sondern auch, wie Zusammenarbeit trotzdem funktioniert. Ich habe das mal in einige Abschnitte aufgegliedert. Abschnitt 1, das Missverständnis beginnt mit, mit Führung. In vielen westlichen Unternehmen ist Führung klar definiert. Sie setzen sich Ziele, sie planen, sie delegieren, sie kontrollieren, sie optimieren. Dieses Modell funktioniert gut in Systemen, die es tragen. Das Problem, wir gehen oft davon aus, dass dieses Modell universell ist. Ist es aber nicht. In vielen Ländern Asiens und auch im Mittleren Osten sind Arbeitslogik, Verantwortung und Organisation grundlegend anders geprägt. Nicht schlechter, nicht besser, aber anders. Und genau dort beginnt das Missverständnis. Ja, diese Logik ist einfach nicht vorhanden. Ja, das hat was mit der Historie zu tun. Wir sind in Westeuropa ganz anders groß geworden, auch mit vielen Streitgesprächen und dann zum Schluss Dialogen und dann wurde ein Konsens gefunden. Diese ganzen Religionskriege, die Zwistigkeiten zwischen Fürstentümern, Herzogtümern, Königreichen. Das hat alles dazu geführt, dass wir uns anders organisiert haben. Sicherlich war dann natürlich auch die Erfindung des Buchdrucks oder der Dampfmaschine in Westeuropa mit ein Grund oder ja mehrere Gründe, warum wir uns ganz einfach anders entwickelt haben. Aber da ist das Missverständnis drin begründet, warum diese Führung, wie wir sie kennen, dort nicht funktioniert. Im Abschnitt 2 möchte ich drei systemische Unterschiede behandeln, die alles verändern. Also fangen wir mal an. Systemischer Unterschied Nummer 1. Planung ist keine Verbindlichkeit. Hoppla, Planung ist keine Verbindlichkeit. In Deutschland bedeutet ein Termin verbindlich, fix, messbar. Jetzt kommen Sie mir bitte nicht mit dem BER oder Stuttgart, wie heißt der? Stuttgart 22, 24? Nee, also dieser Stuttgarter Bahnhof. Ja, Gegenbeispiel ist beispielsweise das Terminal 3 im Frankfurter Flughafen. Da wurde gesagt, das wird innerhalb der vorgegebenen Bauzeit im April 2026 innerhalb des Budgetrahmens pünktlich eröffnet. Wahrscheinlich hat man da dann eine richtige Baufirma genommen und hat sich politisch zurückgehalten. Klar, es ist ja auch ein privatwirtschaftlicher Ansatz dort. Aber egal. Diese Beispiele bitte mal ausblenden. Ja, normalerweise, wenn Sie, der Deutschland wird ja wirtschaftlich durch den Mittelstand getragen. Da sind eigentlich Termine verbindlich fix und auch messbar. In vielen asiatischen Ländern bedeutet ein Termin eine Absicht, ein Ziel, eine Richtung. Ja, haben Sie auch schon mal 3 Stunden auf Ihren Gesprächspartner gewartet? Ja, ich mit Krawatte und Anzug und dann wird Ihnen irgendwann gesagt, tut mir leid, er hat heute keine Zeit mehr und wie auch immer, was eigentlich schon vorher klar war. Also passiert alles. Ich hatte aber auch schon gute Meetings gehabt, wo nach einer Stunde Warten und etlichen Cafés dann ein richtig gutes Gespräch zustande kam. Aber von uns Westlern, von mir als Deutschen, wird halt erwartet, dass ich pünktlich bin. Aber innerhalb dieser, ich rede jetzt hauptsächlich von asiatischen Ländern, da bedeutet ein Termin einfach eine Absicht, ein Ziel, eine Richtung. Und ich behaupte jetzt mal, das ist in Afrika, Süd- und Mittelamerika genau das Gleiche. Und je weiter Sie in Osteuropa Richtung Osten gehen, werden Sie ähnliche Erfahrungen machen. Ich habe das unzählige Male erlebt, zum Beispiel in Indonesien. Dort gibt es Planung, ja, aber Planung ist oft nicht der Rahmen, sondern einfach ein Vorschlag. Hat mir gerade wieder ein Geschäftsfreund gesagt, Dr. Klippe, we don't know project planning in Indonesia. Dann hat er gelacht. Ja, wenn sich Rahmenbedingungen ändern, dann ändert sich auch der Plan. Ohne großes Drama. Wir würden wahnsinnig werden. Wer das nicht versteht, der interpretiert das als unzuverlässig, unprofessionell, chaotisch. In Wahrheit ist das kontextgetriebenes Arbeiten, nicht prozessgetriebenes Arbeiten. Und man ist viel leidensfähiger als wir. Ich muss auch von mir, ich bin deutscher Ingenieur, habe an der TU in Berlin Verfahrenstechnik studiert, habe in Frankreich noch ein Jahr Europastudien gemacht an der École des Mines in Saint-Étienne und dann am Institut für Verfahrenstechnik promoviert über Rührwerkstechnik. Also ich war sehr durchorganisiert gewesen, weil ich auch Führungsverantwortung hatte. Als hauptamtlicher Assistent war ich für die Begleitung der Lehre zuständig, Prüfungsvorbereitung, Durchführung. Ich hatte 16 Diplomanden gehabt, studentische Hilfskräfte müssten organisiert werden. Also da war eine Menge an Planung dabei, insbesondere unter Berücksichtigung der persönlichen Planung des Professors, der Ordinarius war und auch noch Fachbereichsleiter. Und da wird alles Mögliche geplant. Aber erwarten Sie das nicht von einem Ingenieur, der, ich will jetzt keine Stadt und kein Land nennen, ich möchte ja keinem vor den Kopf stoßen, der in einem Schwellen- und Entwicklungsland einfach groß geworden ist. Da laufen die Dinge anders. Der bekommt zum Schluss auch ein Diplom. Aber Sie können selber entscheiden, welche Wertigkeit dieses Diplom hat. Und das soll nicht arrogant klingen, weil ich jetzt so tolle Ausbildung habe, sondern es ist einfach pure Realität. Ich habe mit vielen Ingenieuren gearbeitet. Den meisten musste ich Prozentrechnen beibringen. Ich kann mich noch erinnern, junge Ingenieure wurden bei mir im Unternehmen, der Hauptsitz für die Asienaktivitäten ist ja auf den Philippinen. Und dort bei Meetings habe ich dann oftmals auch Jüngeren dann gesagt, du führst mal Protokoll. Dann war der schon ganz nervös, und so, um Gottes Willen. Das war ein Test von meiner Warte aus, ja. Und das war jetzt auch kein weltbewegendes Protokoll, also nichts, wo jetzt Kunden dabei waren und das um richtig wichtige Dinge ging. Das waren so interne Sachen. Und dann haben wirklich nicht nur einer, sondern mehrere, und das ist jetzt kein Joke, angefangen ein DIN A4-Blatt mit einer Kraglienschrift links oben zu beschreiben, ohne Randabstand von oben, ohne Randabstand von links. Also da war nicht mal dieser bewusste 1 Zoll oder 2 Zentimeter Randabstand. Wie lange es gedauert hat, den Leuten beizubringen, dass man erstmal rechts oben Datum hinschreibt und dann seinen Namen, damit hinterher noch jeder weiß, wer das Protokoll überhaupt geschrieben hat. Dann vielleicht mal das Hauptthema und dann noch die Teilnehmer. Die kann ich zur Not auch nachtragen. Und dann auch Platz lasse dazwischen, dass ich noch was einfügen kann. Das wissen die alle nicht. Da fangen Sie bei Null an. Und das ist das, was man wirklich berücksichtigen muss. Das hat jetzt gar nichts mal mit der Planung zu tun, sondern eher mit der Ausbildung. Es ist ein komplett anderes Arbeiten. Darum sollte es eigentlich gehen. Es sollte ja hier gehen, dass Planung keine Verbindlichkeit ist. Also Sie haben mit Leuten zu tun, die einfach solch ein Arbeiten überhaupt nicht gewöhnt sind, wie wir das machen. Der systemische Unterschied Nummer 2 ist, dass Wartung nicht als Konzept existiert. Reales Beispiel, ein Beispiel, das wirklich viel irritiert. Auf den Philippinen gibt es im Tagalog ist die Landessprache, Englisch ist ja eigentlich die Wirtschafts- und Finanzsprache, da sprechen alle dort. Wenn Sie aber jetzt, sage ich mal, in die ja, in die Ränder der Gesellschaft gehen, in die Slums, da wo die ärmeren Leute sind, aufs Land, das muss ja gar keine Slums sein, da ist das dann nicht so verbreitet. Je nachdem, mit welcher Familie sie zu tun haben. Aber im Geschäftlichen wird Englisch gesprochen. Gleichwohl dann oftmals ins Tagalog gewechselt werden. Das ist dann Taglish, also eine Mischung. Und da sagte mir mein Freund, Architekt Felino John Palafox Jr., das ist einer der herausragenden Stadtplaner auf den Philippinen. Der hat in Chicago geplant, in Las Vegas, in Hongkong, überall auf der Welt. Und unter anderem auch Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Dubai. Da ist er auf Einladung des Scheichs nach Dubai gelotst worden. Der Bruder des Scheichs ist nach Manila gekommen und hat gefleht, dass der Architekt, der war damals 26 Jahre alt, bitte nach Dubai kommt. Und der hat dann den Grundstein gelegt, weil damals der Scheich in Dubai schon gesagt hat, mach mir bitte eine Stadt, wo wir unabhängig von Erdöl gut leben können und die westlichen Standards entspricht. Ja, er war der Jüngste in der ganzen Truppe an Planungsingenieuren und Architekten, aber wie gesagt, wir sind dann befreundet, haben auch zusammen bei der Weltausstellung vorgetragen und der hat mir mal gesagt, mein Freund Architekt John Palafox, Andy, we don't know any Tagalog word for maintenance. Also es gibt keine Übersetzung für das Wort Wartung im westlichen Sinne. Was es gibt, ist reparieren, also irgendwie mit dem, was verfügbar ist. Meine philippinische Partnerin sagt immer, das ist Remedy, also ein Pflaster irgendwo raufdrücken. Ja, das ist wie so ein, man muss sich diese U-Boot-Filme vorstellen, hier, wer das Boot gesehen hat, wenn dann der Torpedobeschuss kam oder die Bomben von oben runtergeworfen wurden vom Zerstörer, dann platzten da immer die Wasserleitung auf und die Nähte. Also dann haben die Leute immer irgendwo was einen Lappen raufgedrückt und hier was zu, dann ist das Wasser da nicht mehr durchgekommen, dann haben sie da wieder raufgedrückt, so viele Hände hat man gar nicht. Und so in etwa müssen sie sich das vorstellen in diesen Schwellen- und Entwicklungsländern. Ja, wenn es denn unbedingt sein muss, tauscht man Teile aus. Wenn sie mit Regierungsstellen zu tun haben, wird das sehr schwer, weil wenn die Teile keinen großen Wert haben, wird sich da keiner für finden, der da überhaupt nur Interesse dran hat, weil aufgrund der Korruption dort niemand mitverdienen kann. Das ist einfach nicht teuer genug. Ja, und sie können ja nicht für eine neue Öldruckpumpe irgendwie 50.000 Euro verlangen, ja, die vielleicht dann irgendwie 100 Euro kostet oder 150 Euro oder was auch immer. Ja, das ist mit ein Grund, weshalb die Hochbahn dort, U-Bahn gibt es noch nicht, ist in Planung, warum die Hochbahn in Manila manchmal mit unter 30 km/h, manchmal sogar tuckelt die da mit 15 lang, also da sind sie als Fußgänger fast schneller. Naja gut, nicht ganz. Ja. Aber weil einfach keine Wartung stattfindet. Ja, da geht alle Nase lang, gehen Dinge kaputt und dann wird rumgemacht und getan und dann aus anderen Waggons was genommen, was auch den Bestand an Waggons natürlich reduziert. Naja, man reagiert irgendwie. Oder man lässt die Maschine, das Bauteil einfach so, wie es ist, nämlich kaputt. So, das ist die Mentalität. Ja, präventive Wartung als System ist kulturell einfach nicht verankert. Man hat dort keine Bevorratung. In den Ländern, wo sie durchweg 32 Grad haben, in etwa, da brauchen sie sich nicht über Brennholz für den Winter Gedanken machen. Das ist unerheblich. Ja, das haben sie nicht. Ja, sie brauchen auch keine Winterkleidung kaufen, weil es gibt's einfach nicht. Ja. In Nordvietnam sieht schon wieder anders aus, in Hanoi, da schneit es mitunter auch sehr stark und dann leiden die Leute, weil sie keine Heizung haben. Das ist kein Vorwurf, das treibt einen aber doch sehr, sehr häufig in den Wahnsinn. Es ist halt ein anderes Lern- und Arbeitssystem. Und wenn wir dann erwarten, dass lokale Teams Wartungspläne einfach umsetzen, so ohne Schulung, ohne Prozesskenntnis, ohne System, ohne Übersetzung in die Kultur, dann scheitern wir zwangsläufig. Und deswegen existiert Wartung nicht als Konzept. Das Beispiel hatte ich ja gegeben. Systemischer Unterschied Nummer 3. Verantwortung ist personenbezogen, nicht prozessgebunden. Im Westen sagen wir, der Prozess regelt das. In vielen Ländern Asiens sagt man, die Person regelt das. Entscheidungen hängen dort stärker an Vertrauen, Beziehungen, Hierarchien, persönliche Zuständigkeiten. Ja, nicht an Organigrammen oder Handbüchern. Und das führt dazu, dass Dinge funktionieren, solange die Person da ist und halt einfach stehen bleiben, wenn sie fehlen. Ja, also wird halt nichts gemacht. Ja, passiert mir auch immer wieder, es geht um ein Projekt für mein eigenes Unternehmen mit einem technischen Hochwasserschutz. Man bespricht die Dinge und auf einmal ist der Ansprechpartner weg. Der ist auf einmal ganz überraschend in den Urlaub gefahren. Das hat er aber gestern noch nicht gewusst, so ungefähr. Ja, ist der weg und dann steht alles. Da passiert nichts. Auch obwohl die ganze Firma beim nächsten starken Regenguss vielleicht die Existenzgrundlage verliert. Aber das sieht man da völlig locker. Das kratzt keinen richtig, weil keiner diese Art zu denken verinnerlicht hat, wie, also wir würden ja sagen, um Gottes Willen, wie kann man denn so blöd sein? Da kommt das Unheil schon auf einen zu und man reagiert immer noch nicht und sagt, naja, wird schon gut gehen. Ja. Banaler Haar ist das. Ja, so sagt man zumindest mal in Tagalog auf den Philippinen. Viele westliche Unternehmen, die merken das erst, wenn ein lokaler Schlüsselmitarbeiter kündigt, der plötzlich nichts mehr geht. Also wenn sie dort eine gute Person haben und sie denken, oh, der macht das ja alles super und dann vertrauen sie dem blind und irgendwann ist der weg. Damit müssen sie übrigens dort in diesen ganzen Ländern rechnen. Wenn die Leute auch gut gearbeitet haben, gute Boni erhalten haben, dann gucken die nach, ob die damit irgendwo eine Imbissbude aufmachen können oder einen Coffeeshop. Das habe ich unzählige Male erlebt. Was immer geht in solchen Ländern, ist irgendwie Essen verkaufen. Da verkauft jeder jedem das Brathühnchen und den Kaffee mit dazu. Ja, und dafür ist ihr Geld natürlich, das dort verdient wird, super. Und dann wundern sich, dass der Mitarbeiter weg ist auf einmal. Sagen, wieso? Der hat es doch gut gehabt bei mir. Ich habe den doch immer gut bezahlt. Ja, teilweise sogar zu gut, weil da macht er was anderes. Es sei denn, sie reden über die obere Management-Ebene, aber selbst da müssen sie aufpassen, weil sie nie wissen, wo morgen ein chinesisches Unternehmen kommt oder ein Konkurrenzunternehmen, vielleicht durch einen Senator oder einen Kongressmitarbeiter oder einen Minister gegründet, wo der Bruder einfach mal seinen 21-jährigen Sohn mit 2 Millionen Dollar ausstattet, damit der ein Solarunternehmen gründet. So passiert auf den Philippinen. Auf einmal, von einem Tag auf den anderen, waren die meisten Unternehmen, die dort was gemacht haben, ich kenne ein deutsches Unternehmen, den Geschäftsführer, der hat mir gesagt, mein bester Mann war sofort weg, die haben dreifache Gehälter geboten. Da zögert dann keiner, sind die alle weg, das wird mit Geld einfach wird der Markt leer gekauft. Ja? Und wenn dann ihr Mitarbeiter weg ist und nichts mehr geht und sie keine Prozesse haben im Hintergrund, dann stehen sie blöd da, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, jetzt kommt noch mal, dann kommt der positive Abschnitt. Ich habe noch einen Abschnitt, der uns ein bisschen runterzieht, warum westliche Führung hier scheitert. Oh je, was passiert denn nun häufig? Ich habe ja schon einige Beispiele genannt. Wir reagieren, also wir westliche Unternehmen reagieren mit, wir wollen noch mehr Reports haben, noch mehr KPIs, mehr Meetings, mehr Kontrolle, in der Hoffnung, dass wir Ordnung schaffen. Und das Ergebnis ist was? Frust, Rückzug, passiver Widerstand, denn die Kontrolle ersetzt keine Struktur und Erwartungen ersetzen keine Übersetzung. Ja? Es funktioniert halt nicht so einfach. Der letzte Abschnitt hierbei heute und jetzt kommen die positiven Dinge. Ach, jetzt gibt's mal Applaus dafür. Komm. Genau, was stattdessen funktioniert. Der entscheidende Teil, wie kann Zusammenarbeit trotzdem gelingen? Also aus meiner Erfahrung funktionieren 5 Dinge zuverlässig. Erstens, Prozesse statt Erwartungen. Nicht. Sie sollten nicht sagen, das sollte klar sein. Ich sage das auch oft genug. Ja, und ich muss mich dann immer wieder selber korrigieren und manchmal vergesse ich es. Sondern klar definierte Abläufe, Schritt für Schritt. Gucken Sie sich mal die Sendung mit der Maus am Sonntag an. Kommt immer sonntags irgendwie 9.30 Uhr oder sowas in der Richtung oder in der Mediathek, in der ARD. Und dann schauen Sie mal, wie bei der Sendung mit der Maus komplizierte Dinge ganz einfach erklärt werden. Und genau so müssen Sie den Mitarbeitern das auch erklären. Im Übrigen gilt das für den Vertrieb auch, dass sie den Kunden das so erklären, nur mit einer anderen Didaktik. Nämlich mit der Verkaufsabsicht dahinter. Ja, und das sollte da auch nicht nur technisch sein, aber zumindest wenn es darum geht, überhaupt die Funktionsweise von irgendetwas zu erklären. Ja. Also mein heißer Tipp, das war jetzt ernst gemeint mit der Sendung mit der Maus, ja? Ist einer meiner Highlights. Was stattdessen funktioniert, Punkt Nummer 2, Training statt Hoffnung. Also nehmen Sie nicht an, dass Wissen vorhanden ist, sondern Das kann man aktiv und sollte man aktiv aufbauen. Also das technische Wissen, das organisatorische, das kaufmännische. Am schwierigsten ist noch das organisatorische, weil sie erstmal sind da in einer chaotischen Welt, wo sie reintauchen in diesen Ländern. Ja, und das, was organisiert ist, das verstehen sie nicht als Westler. Ich verstehe manche Dinge bis heute nicht, wie das dort funktioniert. Und das sind jetzt über 15 Jahre, ach noch länger, das ist das erste Mal, Malaysia war in den Nullerjahren gewesen in China. Ja, also schon eine Weile her. Drittens, was stattdessen funktioniert, ist Struktur statt Kontrolle. Also weisen Sie klare Rollenbeschreibungen zu, klare Übergaben, auch klare Eskalationswege. Ja, und bitte nicht mehr Meetings, sondern bessere Zuständigkeiten und fragen Sie Dinge ab. Ich weiß, das stößt alles an Grenzen. Ich habe ja vorhin erwähnt, wenn Sie den Mitarbeitern, den Ingenieuren erklären müssen, wie Prozentrechnung funktioniert und wie man einen Report schreibt, dann fallen Ihnen sicherlich noch 10 andere Dinge ein, wie man solche Dinge schreibt. Aber ich kann mich erinnern, vor über 25 Jahren, ein Deutscher, da habe ich in Deutschland doch gearbeitet, die meiste Zeit war schon international unterwegs, aber habe hier in Deutschland gearbeitet. Und da war ein Kollege gewesen und der hat dann in seinen Report so geschrieben, ja, wir fuhren dann durch ein welliges Tal, die Sonne schien, die Vögel zwitscherten. Und also der hat das wie Prosa geschrieben, das war aber kein Report. Ja, klang sehr unterhaltsam und wir haben uns halb tot gelacht, aber das ist halt kein Report. Auch das muss man wissen, wie man Dinge auf den Punkt bringt und dann nachher zusammenfasst. Bessere Zuständigkeiten, genau. Viertens, Übersetzung statt Bewertung. Also sagen Sie nicht, so macht man das nicht, sondern so erreichen wir gemeinsam das Ziel. Es fällt einem unsäglich schwer. Ich gebe das von mir zu. Es fällt mir schwer, immer wieder zu sagen, oh, jetzt bloß nicht direkt aussprechen. Ich mache es mitunter immer noch. Ich kriege es nicht raus aus meiner DNA. Ja, aber Sie haben dort mit überaus kulturell unterschiedlichen Leuten zu tun, die zum Teil sowas von sensibel sind. Ich habe da gestandene Männer in einer Gruppe weinen gesehen. Die haben geflennt. Wo sie sagen, warum weinen die denn jetzt? Ja, weil irgendwie ein Wort über irgendeinen anderen Mitarbeiter fiel und die haben sich noch nicht mal gemocht untereinander. Ich sage, was geht denn hier ab? Das ist aber so. Das ist einfach anders. Ja, und das bringt sie an ihre Grenzen, auch was den Zeitplan angeht. Also ein Meeting, was hier eine Stunde geht, da können sie mal drüben schon fast 2,5 Stunden für ansetzen. Es sei denn, Sie haben sehr gut durchorganisierte Prozesse und eine sehr gut ausgebildete, westlich geprägte Führungscrew. Ja, wie einige Unternehmen das ganz hervorragend gemacht haben. Ein Beispiel ist Lufthansa Technik. Dort hatte ich das Vergnügen, selber mal dort die Wartung eines, ich glaube, das war eine 747 oder war das ein A380? Ich weiß schon, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, eine 747. Einer koreanischen Airline, Lufthansa macht das ja nicht nur für sich selber. Das ist übrigens die größte Werft außerhalb Deutschlands in Manila, wo Lufthansa Technik Flugzeuge wartet. Die werden komplett entkernt und wieder zusammengebaut. Ein Wunder. Und dort durfte ich erkennen und sehen, wie das organisiert ist. Hervorragend, hat mich sehr schwer beeindruckt. Aber das System wurde ja nicht dort entwickelt. Das gab es ja schon. Ja? Und man hat das angepasst. Aber die Führungscrew war westlich besetzt. Und wenn Sie das haben, dann haben Sie diese Schwierigkeiten aller Wahrscheinlichkeit nach so erstmal nicht. Viertens, Übersetzung statt Bewertung, also so erreichen wir gemeinsam das Ziel, dann verstehen die das auch alle einfacher. Fünftens, Geduld als Führungsinstrument. Das Tempo entsteht nicht durch Druck, sondern durch Verständnis des Systems. Und ich habe das jetzt mehrfach erwähnt, dass der Kenntnisstand, und ich habe das drastisch erläutert, ich habe hier wirklich kein Blatt vor den Mund genommen, ja, das Verständnis des Systems, also unseres Arbeitssystems, das kriegen Sie nicht in einem halben Jahr in die Köpfe von Leuten, die komplett anders aufgewachsen sind. Die sehen zwar vielleicht genauso gekleidet aus wie wir, die tragen die gleiche Uhr, haben den gleichen Computer, Aber vom Wesen her sind die komplett anders. Dann kommt noch der familiäre Einfluss in einigen Ländern, der so extrem stark ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie dort die Leute beeinflusst werden. Und wo Prioritäten anders gesetzt werden. Die Familie steht in vielen Ländern einfach im Vordergrund dort. Ja? Naja, hängt alles so ein bisschen davon ab, mit wem man es zu tun hat, mit welchen Unternehmen und wie man dort unterwegs ist. Ja, das war dann nochmal der Abschnitt 4, was stattdessen funktioniert. Abschnitt 3 war ja, warum westliche Führung hier scheitert mit den drei systemischen Unterschieden. Und Abschnitt 2 behandelt ja die drei systemischen Unterschiede, genau. Und das Missverständnis beginnt mit Führung, das war der Abschnitt 1 für das Thema insgesamt, warum westliche Führungskonzepte in Asien oft nicht funktionieren. Und hier geht es speziell um Führung, Kultur und Zusammenarbeit im internationalen Vertrieb. Das, was jetzt für Ihr eigenes Unternehmen, für Ihre eigene Niederlassung, für Ihr Office dort vielleicht in einem dieser Länder gilt, das gilt genauso auf der anderen Seite für die Kunden. Und die sind ja vielleicht lokale Kunden. Da finden Sie genau die gleichen Menschen. Ja, und da prallen dann ganz einfach diese Werte und diese verschiedenen Kulturen aufeinander. Ja, jeder, der jetzt noch da ist, weiß, es gibt ja noch einen Golden Nugget. Hier kommt er. Also der zentrale Gedanke dieser Episode ist ganz einfach, aber ein bisschen unbequem. Führung ist keine Frage der Autorität, sie ist eine Frage der Übersetzung. Und in diesem Wort der Übersetzung, da steckt das alles drin, was ich hier vorher erwähnt habe. Und wer das versteht, der führt erfolgreicher, verkauft nachhaltiger und baut internationale Teams auf, die wirklich funktionieren. Ja, ich weiß, dazu brauchen sie auch viel Geld, ist mir alles bekannt. Wenn sie das nicht haben, dann können sie diese Teams so einfach nicht aufbauen. Dann geht das so nicht. Also wenn Ihnen diese Gedanken gefallen haben, biete ich Ihnen an, folgen Sie mir doch gerne auf LinkedIn, abonnieren Sie dort meinen Newsletter Vertriebsnavigator News, das kostet nichts. Dort fasse ich diese Episode hier auch am Sonntag in LinkedIn Newsletter, was ist das? Ich glaube, das ist der 39. schon, zusammen mit zusätzlichen Praxisimpulsen. Und tja, dann sind wir auch heute schon am Ende, war ein bisschen länger, aber ich hoffe aufschlussreich. Und bei meinem eigenen Fertigungsunternehmen für technischen Hochwasserschutz in Asien, wenn ich da einen Podcast mache, da sage ich immer Stay safe and flood free. Also oft, dass sich die Flut nicht erwischt. Und hier bei Ihnen sage ich ganz einfach, seien Sie exzellent in Ihrer Technik, werden Sie global zur Marke und tun Sie es jetzt.
Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.